Da hat Religion keine große Rolle gespielt.
Ich kann mich an die Synagoge erinnern und an das rituelle Bad für Frauen. Die orthodoxen verheirateten Frauen hatten die Haare abgeschnitten und Perücken auf oder Kopftücher. In einer Straße war fast in jedem Haus eine Ambulanz. Es gab so viele TBC-Kranke. Es gab zwei Krankenhäuser in Fürnwald. Eines für Frauen und oben war die chirurgische für Männer. In dem anderen war die internistische und Röntgen. Alle Apparate waren noch aus dem ehemaligen Bereitschaftslager vorhanden. In der Straße vom Krankenhaus weg waren viele Ärzte, Augen, Haut und so weiter. Viele Deutsche haben im Fürnwalder Krankenhaus gearbeitet. Wir waren alle froh, dort zu arbeiten, weil man was zu essen bekam.
Im Gegensatz zu vielen Familien im Lager, nur eine geringe Zahl der DPs war religiös eingestellt, führte meine Mutter einen streng koscheren Haushalt. Es war für sie selbstverständlich, zweierlei Geschirr zu benutzen. Für die Fleisch- und die Milchspeisen, getrennt nach fleischig und milchig. Hinzu kam Geschirr für Pessach. Weil wir nur wenig Geschirr besaßen, säuberte meine Mutter unter viel Aufwand die Gerätschaften. Ich erinnere mich, wie sie auf dem Herd in der kleinen Küchenecke Pfannen und Töpfe aus Eisen ausglühte, um sie gemäß der Kaschrut, den Speisevorschriften, zu reinigen.
Meine Eltern konnten im Mai 1946 die Ruine des Bahnhofs Föhrenwald kaufen. Mein Vater war in der ehemaligen Munitionsfabrik mit dem Entmunitionieren beschäftigt. Irgendwann kam die Idee, einen Laden aufzumachen. Es gab ja kaum Versorgungsmöglichkeiten. Eine Initialzündung für unser Geschäft war, dass ein Teil der Lagerbewohner für das Pessachfest neues Geschirr brauchte. Wir haben uns mit dem Geschäft die ganzen Jahre über Wasser halten können. Sonst gab es wenig Kontakte zwischen den jüdischen Bewohnern des Lagers und den nichtjüdischen außerhalb. Es waren Berührungsängste. Die im Lager hatten verständlicherweise Gründe dafür. Und die außerhalb des Lagers hatten irgendwo Angst.
Es gab am Eingang ein Wachhäuschen, wo bis 1952 die amerikanische Militärpolizei saß. Da kam dann die deutsche Polizei hin. Aber die haben sich nicht dafür zuständig gefühlt, was im Lager passiert ist. Auch die amerikanische MP hat der im Lager gewählten jüdischen Polizei alles überlassen. Nur für schwerwiegendere Dinge wurde die Militärpolizei eingeschaltet. Ich kann mich erinnern, wie einmal ein ganzer LKW mit Militärpolizei kam für eine Razzia. Es war Geld gedruckt worden, und zwar diese damaligen Militärgelder, diese Skripten. Ich erinnere mich, wie sich die Militärpolizisten nach dieser Razzia als Gruppe im Lager fotografiert haben.
Der Schlomo. Er handelte mit Zigaretten, Tabak und Kaffee. Die Menschen im Lager waren selbstverständlich solidarisch mit einem wie Schlomo. Er wurde gewarnt, denn es war durchgesickert, dass die Polizei in der Siedlung auftauchen würde. Er sollte sich so lange im Wald verstecken. Und was hatte er zu Hause? Vielleicht 10 Stangen Zigaretten und ein paar Kilo Kaffee. Alle sorgten dafür, dass er nicht erwischt wurde.
Markttag war der Sonntag. 30 bis 40 Verkaufsstände wurden dann in der Auerbachstraße und der New Jersey Straße aufgebaut. Zwischen den Verkaufsständen Schnüre gezogen und an ihnen die feilgebotenen Artikel befestigt. Amerikanische Leinentücher von ausgezeichneter Qualität, Bettwäsche, Textilien, Schuhe, Lederwaren, Werkzeuge, Spiele, Trödel aller Art.
Anfangs haben mich die Kunden, mit denen ich eine Verabredung hatte, am Tor abgeholt. Die Amerikaner haben ja keinen ins Lager reingelassen, aber später, da wurde ich einfach durchgewunken. Zuerst war ich immer bei den Leuten zu Hause. Es sprach sich rum und jedes Mal kam eine neue Frau dazu, die sich auch die Haare machen lassen wollte. Ich habe ihnen die Haare, auch die Perücken, die Nägel gemacht. Die nötigen Sachen dafür haben sie besorgt. Ich hatte ja keinen Föhn und keine Lockenwickler, nicht mal Shampoo. Dann hat mich eines Tages der Friseur des Lagers angesprochen. Der hatte einen eigenen Salon, aber einen Herrensalon mit 2 Angestellten. Ob ich nicht lieber bei ihm im Laden arbeiten wollen würde. Er würde mir die 2 hinteren Waschbecken abgeben. Mein Mann ist dann mal mitgekommen und hat an die Decke eine Vorhangschiene montiert und einen Vorhang aufgehängt. So waren die hinteren Becken vom Laden abgeteilt und da habe ich dann die Frauen bedient. So konnte ich dann viel mehr Frauen frisieren als vorher, als ich noch immer in die verschiedenen Wohnungen musste. Ich habe dann 4 Tage die Woche dort gearbeitet. Es gab immer viel zu tun.
Im Lager hatten einige begonnen, kleine Produktionen aufzubauen. So wurden zum Beispiel Hosen geschneidert. Einer übernahm das Zuschneiden, ein anderer war für Knöpfe und Knopflöcher zuständig. Ein dritter nähte die Taschen ein und wenn alles fertig war, fuhr man auf Märkte und verkaufte die Hosen. Einige hatten es nach ein paar Jahren richtig zu etwas gebracht.
In München eröffnete mein Vater bald nach der Ankunft eine Kirschner-Werkstatt. Mein Bruder arbeitete mit ihm in der Pelzwerkstatt. Wir waren deshalb nicht mehr auf die Unterstützung der Hilfsorganisationen angewiesen. Doch das riss unsere Familie auseinander. Wochenlang sah ich meinen Vater überhaupt nicht. Wenn er nach Föhrenwald kam, ging es immer um die eine Frage: Wann würden wir Föhrenwald verlassen können? Für meine Mutter blieb das Lager Föhrenwald nur das Loch, das uns mein Vater endlich aus dem Loch herausholen müsse.